Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du mit mir gemeinsam wieder in die Woche startest. Und heute möchte ich mit dir über eine Studie von PwC sprechen, die mal die Marktanteile im deutschen Bankenmarkt analysiert hat und wie haben sich die verändert. Hier gibt es spannende Erkenntnisse meines Erachtens und vor allen Dingen auch Handlungsbedarf. Und genau über die Erkenntnisse und was aus meiner Sicht jetzt zu tun ist, darüber geht's in dieser Folge. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, PwC hat eine spannende Studie rausgebracht, bezogen auf Marktanteile im Bankenmarkt. Und ich wurde darauf aufmerksam durch einen Artikel im Handelsblatt und habe mir dann mal genauer die Werte angeschaut, wo es darum ging, wie haben sich eigentlich die Marktanteile von 2004 bis 2024 so verändert und verschoben. Und was interessant war vom Gesamtmarkt ist, man kann sagen, dass von der Veränderung her sich bei den Sparkassen die Anzahl der Wertpapierdepots, also auch das Gesamtanteil des verwalteten Vermögens, negativ verändert hat im Jahr 2004 auf 2024. Also wenn man so anschaut, bei den Privatbanken war es so, dass sie bei den Krediten 3,4% gewachsen sind, bei den Einlagen 7,7% und bei den Wertpapierdepots 24%, also ein sehr, sehr bedeutender Anteil. Und bei den Sparkassen Verlust in Marktanteile Einlagen, Zugewinn beim Kreditgeschäft, also auch hier die Ausweitung. Spannend fand ich bei den Volksbanken ein Zugewinn bei Einlagen und Kreditgeschäft. Und gleichzeitig ist das Wertpapiergeschäft sowohl bei den Sparkassen als auch bei den Volks- und Raiffeisenbank rückläufig. Und insbesondere den Anteil bezogen auf das Wertpapiergeschäft möchte ich gerne in dieser Folge mit beleuchten. Denn hier gibt es meines Erachtens großen Handlungsbedarf. Wenn wir uns anschauen, das Wertpapiergeschäft hat sich massiv verändert, natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wenn wir die Regulatorik anschauen und die Notwendigkeit, die vorhanden ist für den Betrieb des Wertpapiergeschäfts als solches. Wenn ich da so zurückdenke, als ich meine Ausbildung begonnen habe, 97, und die ersten Wertpapiere, die Hypovereinsform war damals sehr, sehr wertpapieraffin, auch bereits in der Ausbildung hatte ich einen eigenen Kundenstamm, hatte sogar Wertpapierertragsziele. Das ist aus heutiger Sicht, obwohl es schon sehr, sehr lange her ist, für viele immer noch sehr undenkbar, wie das irgendwie sein kann als Azubi. Damals war es so, das wurden sehr, sehr auf Wertpapiere getrimmt und gleichzeitig gab es sowas wie Beratungsprotokoll, Risikobeurteilung etc. pp. Gab es alles nicht. Also da war das im Vergleich zu heute fast wilder Westen in der Art und Weise, was zu dokumentieren ist und was irgendwie möglich war. Und wenn wir uns anschauen heute, dann blicke ich immer gerne auf Finanzpodcasts, auf Finfluencer, auf Sachbuchlisten, Spiegel oder Manager-Magazin. Und da sehen wir, auch wenn wir auch bei YouTube gucken und auch Podcasts gucken, wie viele Podcasts beschäftigen sich mit finanzieller Bildung und natürlich auch mit dem Thema Wertpapiergeschäft als wesentlicher Baustein für die Vermehrung und Vermögensanlage. Und wenn wir sehen, in Deutschland, das ist ja immer ein Wert, der mich immer total schockt und ich kann ihn auch irgendwie überhaupt nicht glauben in vielerlei Hinsichten, weil er mich fassungslos macht, dass 17,2% der Menschen ab 14 Anteilsscheine von Unternehmen oder Aktienfonds haben. Also unsere Aktienquote liegt bei 17%, zwischen 14 und 17%, je nachdem, welche Statistik man sich anschaut. Egal, ob es 14 oder 17 sind, auf jeden Fall viel zu niedrig, wenn wir uns überlegen, was Asset Allocation bedeutet und dass leider immer noch sehr, sehr viele Deutsche glauben, dass das Tagesgeld eine Geldanlage wäre und letzten Endes dort dann, wenn es um Altersvorsorge geht oder auch um die Mehrung von Wohlstand, einfach grundlegend falsche Finanzentscheidungen treffen. Und genau darum geht es, das zu ändern. Und da gibt es jetzt neue Wettbewerber, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, die sogenannten Neobroker, die massiv an Bekanntheit zum einen Vertrauen, aber eben auch Marktanteile gewonnen haben. Und Das zeigt diese PwC-Studie auch eindrücklich, dass man sieht, die Sparkassen gewinnen im Kreditgeschäft Marktanteile mit hinzu. Hier gibt es natürlich auch Teile, die bei so Marktanteilsstudien immer mit Vorsicht zu genießen sind. Natürlich ist es so, wenn ich der Marktführer in einem Land bin und weitere Wettbewerber eintreten, dann findet natürlich Verdrängung statt. Sprich, der Marktführer verliert meistens per se mehr als eben andere Teilnehmer, die nicht Marktführer sind, weil irgendwo müssen ja die Markteintritte herkommen, sozusagen die Kunden. Aber gleichzeitig natürlich gibt es natürlich auch Verzerrungen bezogen auf die Art und Weise hinsichtlich, wie haben sich Immobilienpreise entwickelt und was macht das mit der durchschnittlichen Baufinanzierung und so weiter. Also wir haben natürlich bestimmte Aspekte und Sondereffekte, die dort da liegen, und auch der Einlagenrückgang, also Verlust an Marktanteilen bei den Sparkassen, ist jetzt erstmal per se nicht schlecht. Da könnte man natürlich sagen, ja, das ist letzten Endes ein Alarmsignal, dass Sparkassen Einlagen verlieren. Aber gleichzeitig ist natürlich immer die Frage, und wenn wir nur uns zurückerinnern an die Niedrigzinsphase, dann war es natürlich auch klare Strategie, dort Einlagen zu verlieren, um sie eben nicht verteuert beziehungsweise dann durch Negativzins bei der EZB zu haben. Also es gibt natürlich Effekte, die in dieser Marktanteilsstudie mit drin sind, gerade was die Kredite und Einlagen anbelangt. Was aber nicht wegzudiskutieren ist, und darauf möchte ich mich gerne konzentrieren, ist der Verlust im Wertpapiergeschäft. Der ist natürlich alarmierend, und insbesondere, wenn man dann sich vergegenwärtigt, dass gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel Trade Republic angucken, eine Vielzahl an Menschen, die in einem Alter sind, irgendwo zwischen 18 bis 28, dort ein Depot eröffnet haben. Und wenn wir uns überlegen, wie schwierig es dann ist, ein Mensch, der jetzt heute ein Depot führt bei Trade Republic, wieder zurück zur Sparkasse zu bringen oder zur Volks- und Raiffeisenbank, also ihn für eine Regionalbank zu begeistern, dann glaube ich, ist es entscheidend, sich das bewusst zu machen und auch da nicht irgendwie die Welt schöner zu reden, als sie vielleicht ist. Das ist etwas, was ein sehr, sehr langer Weg ist und wo natürlich viele Punkte auf diesem Weg die Menschen auch abhalten, von Trade Republic zurück zu ihrer Sparkasse zu gehen. Wenn wir uns allein anschauen, was die App kann bei Trade Republic, wie sie aufgebaut ist, sehr, sehr schlank bezogen auf die Informationsgehalt. Man hat ja teilweise fast das Gefühl, es wäre kein echtes Geld, um was es da geht. Sehr stark dieser Gamification-Ansatz, der da gespielt wird. Sehr reduziert, nur die notwendigsten Informationen, damit nichts ablenkt auch vom Wesentlichen. Und da ist dann die Frage, mit meist höheren Gebühren, einer schlechteren Experience in der App oder in der Internetfiliale, was ist dann der Grund, den man Menschen bieten kann, um zur Sparkasse zu gehen? Und das ist etwas, über das wir uns hier unterhalten sollten. Unterhalten können wir uns ja leider nicht, aber darum geht diese Folge, zu sagen, was sind eigentlich jetzt Punkte, um die der diskussionswürdig es wichtig wäre, jetzt hier zu handeln. Wenn man sie anschaut, dann fange ich mal mit der digitalen Präsenz an. Mir schmerzt das Herz, dass, wenn ich Podcasts anschaue, wenn ich YouTube-Videos anschaue und generell Webrecherche und Finfluencing anschaue, dann finde ich es sehr, sehr traurig, dass, wenn ich mich informieren möchte über meine ideale Anlagestruktur, über ETF-Strategien, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf eine Quelle komme, die von einer Sparkasse oder von den deutschen Sparkassen, also dem DSGV oder wie auch immer geartet, zentralerseits kommt. Und wenn ich mir überlege, umgekehrt, die Chance finanzielle Bildung, Menschen interessieren sich, das sehen wir bei der Anzahl an YouTube-Videos, der Anzahl an Finfluencer, der Anzahl an Sachbüchern in den Top 10, Top 20, egal ob wir Manager-Magazin oder Spiegel-Bestseller uns anschauen, die Menschen beschäftigen sich mit Finanzen. Das spricht das. Was du mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu verkaufen hast, ist maximal relevant. Es ist nicht so, dass sich das Produkt irgendwie abgenutzt hätte und die Menschen es weniger spannend finden. Ganz im Gegenteil, sie finden es spannender denn je. Sie kaufen es nur teilweise leider woanders. Und das ist der Punkt, um den es geht. Wie kann die alte Weisheit von Preis-Leistung mehr zugunsten der Sparkasse sich jetzt wieder hier drehen oder mehr zugunsten von Regionalbanken drehen? Weil scheinbar wird eben die Leistung, die eben eine Regionalbank liefern kann, nicht so wahrgenommen wie jetzt beispielsweise eine Leistung von Trade Republic. Jetzt kann man ja immer noch sagen, es gibt immer noch mehr Depots bei Regionalbanken als bei Trade Republic. Das ist richtig. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn wir an die Generationen denken, dann ist eben fast eine gesamte Generation für Regionalbanken im Wertpapiergeschäft verloren, weil die eben ihr Depot nicht bei der Sparkasse oder bei der Volksbank haben, sondern bei Trade Republic. Und da ist eben der Punkt, wie kann es gelingen, dort auch jetzt zu reagieren. Was das Thema Digitalität anbelangt, haben die Sparkassen bereits reagiert und es gibt ein, was mich sehr freut, ein Update und Redesign zum Beispiel der S-Broker-App, die jetzt schon sehr, sehr nah in Richtung Trade Republic geht, sehr reduziert, sehr modern und hier auch mit wenigen Klicks möglich, Wertpapiere zu kaufen. Das finde ich einen sehr, sehr bedeutenden und richtigen Schritt und ich bin schon lange S-Broker-Kunde und sehr, sehr zufriedener S-Broker-Kunde und das hat mich natürlich gefreut, das Redesign, wenngleich ich als alter S-Broker-Kunde das nur am Rande sagen muss, die App kann weniger wie vorher. Also ich sehe meine zwei Depots, also ich sehe nur eines meiner beiden Depots beispielsweise, meine Watchlist kann ich nicht migrieren und so weiter. Das ist natürlich aus User Experience nicht so erfreulich in der Hinsicht. Das Redesign als solches und wie die App jetzt ausschaut, das finde ich wirklich großartig. Also wenn ich an das Wertpapiergeschäft denke, dann ist der allererste und wichtigste Punkt, die digitale Präsenz gilt es einfach auszubauen. Auszubauen heißt für mich, die Möglichkeiten zu schaffen, digital mit euch Geschäfte zu machen im Wertpapiergeschäft. Möglichst einfach, möglichst wenig Klicks und das, und da gibt es viele Beispiele, ich habe jetzt über Trade Republic gesprochen, wir haben ja auch weitere Neo-Broker da draußen mit großartigen Antragsstrecken und großartigen Kundenerlebnis. Da gibt es viele Beispiele, wo man mal hinschauen kann und sich überlegen kann, was bedeutet das für unsere eigene Art und Weise, wie wir digital Wertpapiergeschäft anbieten. Ich sehe aber darüber hinaus noch einen sehr, sehr entscheidenden Wettbewerbsvorteil, der dringend besetzt gehört. Das ist das Thema, was am besten zentral angegangen wird. Wenn wir uns mal vorstellen, die Sparkassen in Deutschland würden ihre Power zusammennehmen und würden den besten Content liefern zum Thema finanzielle Bildung. Egal, ob ich mich darüber informiere, ob ich mir eine Wohnung leisten kann und ein Haus bauen kann, ob ich irgendwie mir Gedanken mache über meine Depotstruktur oder über die Art und Weise, wie ich Vermögen aufbaue, was auch immer es ist. Egal, ob ich Google auf TikTok gucke, bei Instagram gucke, bei YouTube google, irgendwie komme ich immer wieder auf ein Video, Erklärvideo, Podcast, Checklisten, was auch immer, die von der Sparkassenfinanzgruppe zur Verfügung gestellt werden, die mich aufschlauen in der Hinsicht, welche Fragen ich habe. Also ich habe positive Markenkontakte, die erstmal noch nichts damit zu tun haben, dass ich jetzt eine Baufee anfragen möchte oder dass ich ein Depot eröffnen möchte, sondern einzig und alleine klassisches Content-Marketing, wo es darum geht, der beste Content zum Thema finanzielle Bildung. Ich kann einfach nicht an euch, an den Sparkassen vorbeigehen. Wenn wir uns das mal vorstellen, das Zielszenario, das wäre für mich der absolute Traum, weil dann die Relevanz, die Markenrelevanz, wenn ich eben schon mich mit mehreren Videos konsumiert habe, mehrere Artikel, vielleicht mehrere Podcasts gehört habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer Sparkasse in Kontakt trete, zwar immer noch nicht 100%, aber sie steigt mit jedem Kontakt. Und genau das fehlt aktuell. Der Content, der zur Verfügung gestellt wird, führt meistens dazu, dass die Menschen, die sich bezogen auf ihre Finanzen informieren möchten, einfach woanders landen. Es besteht bei den Sparkassen, habe ich manchmal das Gefühl, die Fantasie, dass die denken, ich gucke dann auf meine Sparkassenseite, also auf die Internetfiliale und informiere mich da. Aber oftmals beginnt einfach die Suche früher bei Google, heute bei ChatGPT. Und wenn es da eben keinen zentralen, gut durchsuchbaren und relevanten Content gibt, dann sind die Menschen einfach sehr schnell woanders. Und da sehe ich eine riesig, riesige Chance, diese Lücke zu schließen und reichweitenstarken Content aufzubauen. Über Gamification, den zweiten Punkt hatte ich schon gesprochen. Erster Punkt, Digitalisierung. Digitalisierung hinsichtlich digitale Customer Experience bezogen auf Apps und des Online-Brokings, aber natürlich bezogen auch auf die Beratung. Kann nicht sein, dass virtuelle Beratung immer noch so ein Fremdkörper ist im Jahr 2025, wie es in vielen, vielen Instituten ich da draußen beobachte. Und der zweite Punkt, Gamification, das ist auch eher ein zentrales Thema. Wie können die Apps so gestaltet werden, dass sie eben näher dran sind an dem aktuellen Market Needs hinsichtlich Einfachheit, hinsichtlich Bequemlichkeit, hinsichtlich weniger Klicks. Und gleichzeitig ist es auch, und darüber gibt es auch zahlreiche Folgen in diesem Podcast, du weißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, was mich total freut, wenn das der Fall so ist. Wenn nicht, wenn du neu hier in diese Community getreten bist, dann freue ich mich, dass du da bist. Scroll gern mal weiter nach unten. Du findest mittlerweile über 150 Folgen zu verschiedenen Themen und vielleicht gibt's über diese Folge, die du gerade hörst, noch weitere Folgen, die für dich spannend und interessant sein können. Wenn ich das Thema Webpeer und Allergeschäft anschaue, dann betrifft das Verhalten, die Menschen im Wertpapiergeschäft haben, natürlich immer stark den Strukturen, Abläufen, Prozessen, Kompetenzsystemen und Steuerungssystemen. Und hier möchte ich dir die Frage in den Kopf werfen, was tust du organisatorisch, dass das Wertpapiergeschäft in deinem Institut floriert? Und was hast du vielleicht organisatorisch getan, das dazu geführt hat, dass das Wertpapiergeschäft nicht so floriert, wie du dir es vielleicht wünschst? Auch hier mal ganz klar hinzuschauen. Ihr wisst, diejenigen, die schon länger dabei sind, ich plädiere sehr stark für den systemischen Ansatz, dass wir Menschen uns in Organisationen kontextbezogen verhalten. Das heißt, so wie Rahmenbedingungen es mir vorgeben, dass ich mich verhalte, verhalte ich mich. Unabhängig von meiner eigenen Haltung, unabhängig von meiner eigenen Meinung. Wir Menschen sind eben sehr, sehr regelkonform und passen uns dem Kontext an. Sprich, so wie eben Zielsysteme, Kompetenzsysteme, Steuerungssysteme, Strukturen es mir vorgeben, dass ich mich verhalten soll, führt eben zu Höchstleistungen oder verhindert Höchstleistungen in Organisationen. Das heißt, wir dürfen den institutionellen Rahmen so denken, dass im Idealfall sprudelndes, jetzt in dieser Folge, Wertpapier- und Anlagegeschäft rauskommt. Betrifft aber nicht nur dieses Geschäftsfeld, sondern natürlich alle Geschäftsfelder, die Kundinnen und Kunden mit euch verbinden, euch als relevanten Finanzpartner wahrzunehmen. Das heißt, für Steuerungsprozesse, für Kompetenzsysteme, passt das noch so, wie du es in deinem Institut hast? Oder gibt es da Möglichkeiten, Dinge zu verändern? Wir hatten schon mal über Zugang gesprochen. Haben überhaupt alle Menschen die Möglichkeit, digital ihre Kundinnen und Kunden zu beraten? Haben die Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit, digitale Terminvereinbarungen mit deinen Beraterinnen und Beratern zu vereinbaren? Oder mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Häufig scheitert es bereits daran, dass ich bei meinem Lieblingsitaliener einen Tisch online reservieren kann, aber bei euch nicht einen Termin für eine Finanzberatung. Und wenn ich diesen Termin machen kann, dann denkt ihr immer noch sehr, sehr stark in stationären Prozessen und in komm doch mal bei uns vorbei. Das gilt es radikal zu verändern. Online-Terminvereinbarung, Möglichkeit zur virtuellen Beratung. Kein Kunde muss mehr in eine Filiale kommen, wenn er das nicht möchte, um in den Genuss von wunderbarer Beratung zu kommen. Das ist die Basics für Vertriebspower, betrifft jetzt gar nicht im Spezifischen das Wertpapier- und Anlagegeschäft, sondern die Art und Weise, wie ihr euren Kunden gegenübertretet. Das braucht aber eben diese Rahmenbedingungen, Bandbreite, Webex-Lizenzen oder was auch immer, also Möglichkeiten, das zu tun und natürlich dann die Routine, auch Gespräche dieser Art abbilden zu können und eben Menschen auch digital beraten zu können. Aber natürlich braucht das auch die Art und Weise, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, also auch hier smarte Pricing-Strategien bezogen auf euer Produktangebot, eure Depotstruktur, euer Pricing bei den Ordergebühren, hier eben auch zu sehen, was kann man tun, um eben unterschiedliche Kundenbedürfnisse, vielleicht Kunden, die eine Beratung gerne genießen, versus Kunden, die keine Beratung genießen, gerne alles selber entscheiden, online machen, aber hier eben attraktive Preismodelle anzubieten, die nicht die Neo-Broker überbieten müssen oder sich da gleichen müssen. Aber das Thema Preis-Leistung muss eben klar sein, was kann man tun, um sich hier eben anzunähern. Weil wenn ich eben auf der einen Seite für eine Order als Selbstentscheider irgendwie nichts oder 50 Cent zahle, ihr wollt eine Mindestgebühr von 10 Euro, dann ist natürlich schon die Frage, was ist der Mehrwert darüber hinaus, der diese 10 Euro rechtfertigt. Ich kenne die Ertragsstrukturen in den Regionalbanken zu gut, was das bedeutet für das Provisionsgeschäft. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle ganz bewusst, es braucht smarte Preisstrategien, die sich unterscheiden je Kundengruppe. Die Menschen, die eine Beratung genießen, sind natürlich anders zu beurteilen als Menschen, die sagen, ich mache alles online und selber schätze es aber, dass ich einer vertrauenswürdigen Marke, die es schon mehrere hundert Jahre am Markt gibt, eben mein Depot habe. Also Preis-Leistungs-Angebot ausbauen und überarbeiten, die Strukturen überarbeiten hinsichtlich A, geht schon mal los, wie viele Menschen haben überhaupt Wertpapierkompetenz in deinem Institut? Ist es eine ausreichende Anzahl, wo du glaubst, dass du das Marktpotenzial, was dein Geschäftsgebiet hergibt, ausschöpfen kannst? Oder macht es da vielleicht Sinn, entweder mit anderen Produkten, die keine Wertpapierkompetenz im klassischen Sinne brauchen, wie Vermögensverwaltungen, oder am besten mit einer Ausweitung von den Kompetenzträgerinnen und Trägern, es hier vielleicht Sinn machen kann. Wenn man sich hier Zahlen ansieht, die letzten Endes Bilanzsumme im Vergleich zu Menschen mit Wertpapierkompetenz in Verhältniszahlen setzt, gibt es hier eklatante Unterschiede zwischen den einzelnen Regionalinstituten. Und natürlich auch insgesamt strukturell bezogen auf, wie schaut dein Vertriebsmanagement aus, welche Rolle spielt dort das Wertpapiergeschäft, wie sieht das Vertriebscontrolling aus, passt das noch zum aktuellen Zeitalter, passt das zu der Relevanz dessen, was du strategisch für dein Institut planst, oder braucht es hier auch Anpassungen? Also wir müssen den Kontext dahingehend verändern. Du kannst immer salopp sagen, so wie der Kontext jetzt ist, bezogen auf Strukturen, Abläufe, Prozesse, Kompetenzsysteme, das ist der Output, der in diesem Kontext möglich ist. Wenn du einen anderen Output haben möchtest, außer du hast diesen Rahmen erst vor 6, 8, 12 Wochen gebaut, dann ist es was anderes, dann ist es vielleicht gerade noch am Hochlaufen, aber wenn du diesen Rahmen länger als ein Jahr hast und eben den Output steigern möchtest, darfst du auch was am Rahmen verändern. Und ich bin mir sicher, wenn du für dich nachdenkst und in Dialog trittst mit Kolleginnen und Kollegen, habt ihr da viele Ideen dazu, was das sein könnte. Digitale Beratung stärker ausbauen, auch das hatte ich bereits angesprochen. Der letzte Punkt, der für mich ein ganz klares Differenzierungsmerkmal ist, neben Produkt- und Leistungsangebot, was ich schon gesagt habe, da gehört im Übrigen, nur dass ich es auch mal gesagt habe, das Thema, hatte ich eine spannende Diskussion bei LinkedIn, die ich sehr, sehr teile, das Thema Krypto hinzu. Ich verstehe es einfach nicht, warum so lange um das Thema Kryptowährungen hier ja fast schon getanzt wird. Es wäre das Schönste, wenn ich ein Krypto-Wallet hätte bei der Sparkasse und dort meine Coins verwalten könnte, weil ich eben der Sparkasse mehr vertraue, als ich Coinbase tue oder meine eigenen technischen Fähigkeiten auf einer Cold Wallet. Und hier finde ich es einfach sehr schade, dass das für Menschen mittlerweile sehr relevante, und es ist zwar noch nicht so ganz wie bei der T-Aktie früher, aber dann doch schon ein ganz, ganz große Schritte in die Mitte der Gesellschaft getan. Krypto bleibt ein Nischenthema, bleibt immer noch ein Randthema, aber es hat dann doch bei den Menschen, die sich gerade zu Neobrokern orientieren, eine hohe Relevanz. Und das ist einfach sehr, sehr schade, dass dort sich die großen Institutsgruppen immer noch nicht durchringen könnten, ein wirkliches Angebot zu schaffen. Auch das sehe ich als große Notwendigkeit, wenn wir ans Wertpapier- und Anlagegeschäft sprechen. Was nicht heißen muss, dass es in die aktive Anlegerempfehlung eingehen muss, aber zumindest die Möglichkeit, über euch das zu verwahren und zu kaufen, das sehe ich als hohe strategische Priorität. Und der letzte Punkt, der natürlich Trade Republic, Scalable Capital und wie sie alle heißen, an Neobrokern unterscheidet von Regionalbanken und Sparkassen, ist die Marke. Die Marke und das, was mit der Marke verbunden ist. Wenn ich mir anschaue, im Sparkassensektor, dem ich sehr viel unterwegs bin, wie viel ihr tut für das öffentliche Leben durch Spenden, Sponsoring, durch Engagement für Sport, für Kultur, für Musik. Wir würden einfach in einem anderen Land leben, wenn nicht, wenn ich mir diese Zahl, die mich sehr, sehr ehrfürchtig macht, über 500 Millionen, die dem Gemeinwohl zugekommen sind, auch wieder im letzten Jahr aus dem Sparkassensektor, dann würde einfach unser Land anders aussehen, wenn es eben keine Sparkassen gäbe. Und dieser Einsatz fürs Gemeinwohl ist leider noch viel zu wenig in der breiten Bevölkerung bekannt und teilweise sogar auch in den jeweiligen Belegschaften. Was wirklich den Unterschied macht eben, und wenn ich zum Beispiel das Geschäftsmodell der Tomorrow Bank rausziehen darf, die sehr, sehr stark und das auch auf eine sehr, sehr gute Art und Weise technisch auch brillant gelöst publizieren, eben diesen ökologischen Mehrwert, den sie schaffen, dann ist es etwas, wo man hinschauen kann und lernen kann. Weil wenn man Tomorrow Bank mit der Sparkasse Finanzgruppe beispielsweise vergleicht, dann ist es zwar ganz nett, was sie da so machen, aber der Impact ist natürlich um ein Vielfaches größer, den hier die Sparkassen leisten. Und das betrifft den genossenschaftlichen Sektor ja genauso in anderer Form. Der Einsatz für die Region, für die Menschen in der Region und eben das Verwurzeltsein mit der jeweiligen Region. Weil es ist zwar natürlich für die gesamte Welt schön, wenn eine Aufforstung in Mexiko stattfindet über meine Kontogebühren im Falle der Tomorrow Bank. Aber noch viel schöner ist es, wenn eben hier in der Region, wo ich lebe, in der ich mit meinem Umfeld lebe und tagtäglich wandle, hier dafür gesorgt wird, dass zum Beispiel Natur hier aufgeforstet wird, Wälder aufgeforstet werden, dann ist das erstmal der für mich ganz persönlich schönere Beitrag, der da geleistet wird, weil ich das vor Ort hier sehen und beobachten kann. Und genau das passiert ja da draußen durch euer ganz tägliches Engagement. Das Engagement ist aber das eine, die Unterstützung, das andere ist aber die Art und Weise, wie klar werden diese Tätigkeiten, Aktivitäten kommuniziert. Wie wahrnehmbar sind die, dass ich eben das auch mit, weil das ist auch Teil von Preis und Leistung, damit verbinde, dass ich das auch wirklich wahrnehmen kann. Und da sehe ich auch noch ganz großen Handlungsbedarf, dieses Differenzierungsmerkmal, dass man eben regional verwurzelt ist, dass man persönlich da ist, das noch viel, viel erlebbarer zu machen und diese Unterstützungsleistung von Kultur, Sport, Mittelstand etc. hier noch viel, viel stärker in den Fokus zu rücken, dass den Menschen einfach immer stärker zum einen, als allererstes mal die Menschen, die bei euch arbeiten, weil auch da gibt es einen Anteil, denen es überhaupt nicht bewusst ist, wie viel Sinn in so einem Institut steckt und das schon seit über 200 Jahren teilweise. Und gleichzeitig natürlich auch extern, dass ich eben als Kunde das auch wahrnehme, dass es schon einen Unterschied macht. Nicht nur momentan leider in der Art und Weise, wie die App aussieht, sondern auch im Impact, den ich mit meinen Finanzen habe, wenn ich eben meine Konten bei einer Sparkasse habe versus bei Trade Republic. Und hier gibt es großen Nachholbedarf, genau das kommunikativ, da geht es gar nicht darum, mehr zu machen oder was anders zu machen bezogen auf die Sache, sondern es geht das, was man tut, besser zu vermarkten, wirkungsvoller zu vermarkten, auf andere Art und Weise zu vermarkten, auch auf anderen Kanälen zu vermarkten, die Scheckübergabe, die dann irgendwo in der Tageszeitung abgedruckt wird, sollte bereits heute nicht mehr irgendeine Rolle spielen in der Außenkommunikation, weil man eben die Art und Weise, viele Menschen kennen schon mal gar keinen Scheck mehr, da geht schon mal los. Aber auch die Reichweite von Tageszeitungen ist quasi auch immer weiter sinkend. Auch da zu gucken, kommunizieren wir das wirkungsvoll auf den Kanälen, auf denen es zu kommunizieren ist, beginnend mit den internen. Am besten sind natürlich eure Menschen, die Botschafterinnen und Botschafter in der jeweiligen Region. Somit können wir sagen, ja, PwC, Marktanteilstudie, ist man erstmal so ein bisschen geschockt und denkt sich, Mist, die letzten 20 Jahre verliert man signifikante Marktanteile in relevanten Themen, weil wenn man sich anschaut, welche Rolle das Wertpapiergeschäft auf die Provisionserlöse hat und welche Rolle die Provisionserlöse auf die Gesamtergebnisse haben, einer Regionalbank jetzt gerade bei sinkendem Zinsniveau, dann kann es am ersten schon mal ein bisschen schwindelig werden. Und ich denke, da müssen wir handeln und das sehe ich ganz genauso. Gedanken dazu, digitale Präsenz steigern. Niemand muss mehr irgendwo hinkommen, wenn er nicht hinkommen möchte. Es muss voll abbildbar sein, euer Leistungsangebot in einer digitalen Art und Weise mit Gamification, mit wenigen Klicks und am besten sehr, sehr bequem von zu Hause aus und egal, wo ich bin. Dazu braucht es ein leistungsstarkes Preis- und Leistungsangebot bezogen auf die Produkte, aber eben auch auf smarte Pricing-Strategien in Verbindung mit der persönlichen Beratung, die eben gerne digital, wenn ich das möchte, natürlich auch gerne persönlich, aber das ist ja bereits der Status quo. Vor allen Dingen das Thema der digitalen Beratung weiter forcieren, massiv zu forcieren und das Thema finanzielle Bildung, also wie können wir für positive Markenkontakte sorgen, bevor es überhaupt erst zu einer Relevanz, zu einem Gespräch, zu einer Order etc. kommt, wie können wir dafür sorgen, dass wir der Player sind, an den niemand vorbeikommt, wenn er sich mit seinen persönlichen Finanzen hier auseinandersetzt. Und der letzte Punkt, das, was die Geschäftsmodelle so besonders macht, nämlich der Einsatz und die Verbundenheit mit der Region, wie können wir das besser transportieren, sodass es eben für die Menschen in die Preis-Leistungs-Beurteilung mit einbezogen werden kann. Das kann es eben nur, wenn ich es eben auch weiß, um dann eben hoffentlich, wenn wir vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren wieder mal eine PwC-Studie sehen zu Marktanteilen, da dann mindestens mal von Halten, im Idealfall vom Ausbau sprechen, weil auch das ist ja etwas, was gerade Regionalbanken massiv trifft, das Thema Demografie. Das N, die Kundenbasis, wird ja auch kleiner und somit deren Potenziale, das heißt in den nächsten Jahren verliert man ja automatisch, selbst wenn man Vollgas gibt vertrieblich und all diese Punkte super umsetzt, verliert man dennoch Marktanteile durch die Demografie. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt zu beginnen. Und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Gedanken in dir auslösen, die dich zum Nachdenken bringen, um genau das anzugehen. Und als letzten Punkt, der für mich immer der zentralste und wichtigste ist: Wenn wir anderes Verhalten, anderen Output haben wollen, dann brauchen wir einen anderen Kontext. Kontext heißt Struktur, Abläufe, Prozesse, Kompetenzsysteme, Steuerungssysteme. Schau dir an, was ist der Rahmen, den du heute brauchst, um eben hier weiterhin erfolgreich und noch erfolgreicher zu sein. Und ich hoffe, ich konnte dir dazu ein paar Inspirationen liefern und freue mich natürlich über einen Gedankenaustausch mit dir dazu, was in dir da wach wurde beim Zuhören. Du findest in den Shownotes meine Mailadresse. Schreib mir sehr, sehr gerne. Ebenso mein LinkedIn-Account. Auch da verbinde dich gerne mit mir. Ich freue mich drauf und schick mir deine Gedanken und Erkenntnisse. Und jetzt erstmal eine ganz wunderbare Woche. Und wir sehen uns, wenn du willst, wieder oder hören uns, besser gesagt, in 2 Wochen. Danke für die gemeinsame Zeit. Du weißt, dieser Podcast wäre nie so groß geworden, wenn du ihn nicht weiterempfohlen hättest. Von dem her, mach das bitte weiter. Ich freue mich immer, wenn unsere Community wächst. Danke, dass du das tust und diese Folge an eine Kollegin und einen Kollegen weiterleitest, für die ebenso spannend sein könnte. Abonnier diesen Podcast und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann bekommst du eine Push-Mitteilung. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du auch in 2 Wochen wieder mit dabei bist. Bis in 2 Wochen.